Ihr Lieben, Gebet hat etwas Veränderndes, etwas Bewegendes, etwas in Bewegung Setzendes. Es hat was Dynamisches. Gebet führt immer tatsächlich auf einen Weg, in einen Auftrag, in eine Bestätigung, in eine Verstärkung, in ein geduldig bleiben, in ein abwarten können. Es ist so vielfältig, was Gebet schenkt, dass es wert ist, es sich tatsächlich neu vorzunehmen. Diese Einladung heute Morgen ist ja darüber nachzudenken, welche Facetten des Gebetes nehme ich eigentlich in Anspruch und wo ist Gebet für mich vielleicht auch eine Form geworden, die gar keine Füllung mehr hat. Das sind vorgefertigte Gebete, die ich aufsage, aber die nicht mehr aus dem Herzen kommen, die sozusagen dann abgelesen sind. Dagegen ist nichts zu sagen, ein Gebet auch abzulesen. Aber wichtig ist, dass es mit uns als Resonanzraum sozusagen, wie bei einem Instrument, wenn eine Geige gespielt wird oder eine Gitarre, dann wäre es gar nicht, wenn nur diese Saite da wäre, sondern der Resonanzraum, der Körper des Instrumentes, gibt dem Schall diese Weite, diese Tiefe, wo du merkst, unvergleichlich. Und so ist es, wenn wir Gebet formulieren, ob laut, ob leise, ob in Gemeinschaft oder ganz für sich. Beten, Gebet gehört zur Nachfolge Jesu. Nachfolgerinnen und Nachfolger sind betende Leute. Jüngerschaft, also auf das Rufen Jesu geantwortet zu haben, Herr, hier bin ich, ich habe verstanden, ich habe dich gehört, ich habe dich wahrgenommen, das geschieht durch unterschiedlichste Dinge, das geschieht durch das, dass ich in der Bibel ganz einfach lese und plötzlich merke, dieses Wort ist nicht nur für die Menschen der damaligen Zeit, die die Erstempfänger waren, sondern es ist auch Wort für mich. Und ich merke, Gott redet direkt zu mir und sagt, du bist gemeint. Auch du bist eingeladen. Und das kann dazu führen, und das ist das größte Geschenk, was es gibt, wenn ich merke, Gott meint mich mit seiner Liebe, mit seinem Ruf. Er lädt mich ein. Ich bin eingeladen. Und wenn ich da sage, wunderbar, ich muss nicht mit meinem alten Leben weiter unterwegs sein. Nicht mit den ganzen Müllkippen, die in meinem Leben sich gesammelt haben. Diese Müllanlage oder besser gesagt, dieser Müllberg ist groß. Sondern ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dafür ist er gestorben. Jesus Christus, mein Erlöser, lebt. Das singen wir auch. Ja, das haben wir heute Morgen gesungen. Unser Christus, unser Herr ist auferstanden und er lebt. Und er sagt, ich habe für dich diesen Müllberg ans Kreuz gebracht. Für dich genommen. Und er hat kein Anrecht mehr auf dich. Dich im Stinken zu verlassen und in deinem Dreck zu lassen, sondern komm heraus. Und das ist so etwas, was Jüngerschaft ausmacht. Wir empfangen etwas als die, die herausgerufen worden sind auf einen Weg mit ihm. Und dieser Weg, er bleibt spannend. Dieser Weg bleibt auch ein angefochtener Weg. Dieser Weg ist nicht ein Weg, der einmal aufgegriffen oder begonnen ist, und dann ist das in 0, nichts irgendwie so ein Normalo-Lauf. Nein, jeder Morgen ist neu und hält Überraschungen bereit, wenn wir diese Überraschung entgegennehmen wollen. Das ist nicht wie so, dass wie beim Essen, dass du sagst, okay, da ist mein Vollkornbrot oder da ist mein Müsli. Du weißt genau morgens, ihr kennt vielleicht solche Abläufe, ich liebe das auch ein bisschen. Ja, also wenn ich weiß, wo die Kaffeemaschine steht und wenn ich weiß, wo der Kaffee steht, das ist schon wertvoll morgens. Jetzt stellt euch vor, jeden Tag würden die Dinge, die ich esse, woanders sein. Ich müsste jedes Mal suchen. Ja, also Abläufe oder auch Dinge, an die man sich gewöhnen darf und geordnet sind, das ist was Gutes. Aber in der Begegnung mit Gott ist es jeden Morgen neu. Seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Zusagen, seine Hilfe sind jeden Morgen neu und zwar nicht irgendwie so angepappt, sondern frisch. Klar. Und dieses, wenn wir als Jüngerinnen und Jünger unterwegs sind, wenn wir uns dazu entscheiden, wenn wir also dem alten Leben lebwohl gesagt haben und auf dem Weg mit ihm sind, dann empfangen wir Gaben. Es ist nicht nur so, dass du von Gaben mitbekommst, die andere haben, sondern du empfängst selbst Gaben. Und das ist großartig. Du merkst in Bereichen, das will Gott jetzt, dass ich es einbringe, dass ich es einsetze, dass ich es ins Leben bringe. Jünger sind heute Leute, die durch Gebet erleben, wie sie sich auf den Weg machen in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Gaben sind Geistesgaben. Gottes Geist in uns. Gott selber, Christus in uns, hat Wohnung gemacht, da wo ich Ja gesagt habe zu ihm, da wo ich ihn anerkannt habe als Christus Jesus, Herrn, Retter und Erlöser. Wo ich verstanden habe, dieser Weg ist der einzige wahre, in ihm ist Heil, in Christus Jesus. Und dann passiert es, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir Raum bekommt. Jünger überwinden in Jesus ihre Angst. Mut ist die Angst, die gebetet hat, das hat eine Christin festgehalten, Corrie ten Boom, eine Uhrmachertochter aus den Niederlanden. Noch einmal, Mut, und das sagt sie für sich ganz persönlich, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Und diese Uhrmachertochter, eine Niederländerin, ich habe es gerade gesagt, sie ist letztlich ins KZ Ravensbrück deportiert worden und hat es überlebt. Und hat aber ihren Mut dazwischen eingesetzt, um Hunderte in einem Widerstandsnetz, Hunderte Jüdinnen und Juden zu verstecken und aufzunehmen. Was für eine Jüngerschaft. Und ich glaube, dass wir in eine Zeit jetzt immer mehr kommen, wo diese Art von Jüngerschaft auch an unsere Tür klopft. Dass wir in einer Zeit unterwegs sind, wo wir tatsächlich umso wacher, umso genauer hinhören und hinsehen sollten, was Gott von uns möchte. Jüngerinnen und Jünger hören. Sie sind auf Empfang. Sie haben Interesse und Liebe für den Nächsten. Diese Corrie ten Boom hat einen Urgroßvater gehabt. Und er hat sich so für das jüdische Volk interessiert, dass er 1844 ein Gebetstreffen organisierte, wo ganz gezielt für das jüdische Volk gebetet werden sollte. Also wir kommen, egal in welche Zeit wir kommen werden, Gebet zu Gott, zu Gottes Ehre und andersrum, dass er uns Weisung gibt durch das Gebet. Wir kommen in eine Zeit, die bis Jesus wiederkommt nie aufhören wird, wo es Gebet immer geben wird. Und wir kommen jetzt in eine Zeit, so sehe ich es, so empfinde ich es, wo wir so umso wacher verstehen müssen, der Herr kommt. Und er kommt vielleicht schon viel schneller, als wir denken, alle miteinander, wo alle sich beugen werden, wo alle bekennen werden, ob sie geglaubt haben oder nicht. Er wird kommen und alle werden sagen, ja, das ist der Sohn Gottes. Aber die Frage ist, ob das Heil in ihm gefunden wurde, wir uns dieses Geschenk des Glaubens haben geben lassen und geantwortet haben. Warum ist das so wichtig? Weil die Welt Menschen braucht, die furchtlos bekennen und sich in Jesu Dienst stellen. Und das gilt nicht nur für Hauptamtliche, sondern es gilt für jeden Einzelnen von uns. Da, wo du lebst, da, wo du zu Hause bist, da, wo du tätig bist, da, wo du unterwegs bist, da bist du Jüngerin und Jünger Jesu. Und du hast immer etwas zu sagen. Du hast immer etwas zu geben. Weißt du warum? Weil Christus unerschöpflich ist. Dieses Wasser, das sprudelnde Wasser der Liebe Gottes im Heiligen Geist, ist so stark da, dass wir an der Stelle nie die Frage stellen sollten, sollte dieser Brunnen, sollte diese Quelle versiegen, dann sage ich dir heute, das Wort Gottes sagt, das wird nie passieren. Es wird nie passieren. Es wird immer genug Wasser des Lebens da sein, um zu teilen, dem Durstigen zu geben. Die Welt braucht furchtlose Bekennerinnen und Bekenner, mehr denn je. Darum ist es so wichtig, dass wir Jesu Stimme hören. Und das ist so ein besonderer Moment. Mich hat jemand gefragt, jetzt letzten Mittwoch in der Jugend, wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wir hören sie einmal durch sein Wort selbst, da spricht er zu uns. Und wir hören sie, wenn wir auf Empfang gehen. Das ist wie, als was wir im Radio jetzt erlebt haben, wenn du ein Bundesland, von einem Bundesland zu einem anderen Bundesland fährst, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen nach Hessen, dann ist es so, dass du einen Lieblingssender, den man dann gerne hört, dass du dann irgendwann merkst, Das ist moderne Musik, das könnte man so verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich habe es gut nachgemacht. Ne? Dass du das gerne hörst, das Lied, und das kommt dann nur noch so fetzenweise. Und dann versuchst du nochmal nachzuprogrammieren. Du guckst, wie geht das eventuell noch. Und irgendwann weißt du, jetzt ist Schluss. Und wir als Menschen des Glaubens sollten dafür sorgen, dass das Hören wirklich einen täglichen Schwerpunkt hat und bildet bei uns. Hören nicht nur für dich, sondern hören auch für die Nächste und den Nächsten. Dieses Hören ist nicht nur egoistisch zu verstehen, für mich Jesus, du für mich, oh, ich und Jesus. Und mehr brauche ich nicht, da mache ich mein Kämmerlein zu und mache ein Schild dran, privat. Nein, es ist wirklich so, Jesus für mich und darüber für die und den Nächsten in unserer Nachbarschaft. Und da ist so ein Beispiel, was ich euch geben will, ganz praktisch, um zu sagen, hey, da ist es geerdet, da findet es statt. Das ist die Hilfe, Gottes Wort ist Hilfe, dass wir auch Gedanken sortiert bekommen und voreinander bekommen und Beispiele in der Bibel lesen, die uns helfen, dass wir das verstehen und dann auch entsprechend umsetzen können. Was hilft dir, wenn du in der einen Hand deine Schuld hast, wie ich jetzt hier meine Predigtkarten habe, ja, wenn das für die Schuld deines Lebens steht, und Jesus sagt dir, ich nehme alles auf mich, ich möchte, dass du als Befreiter, Bekennender unterwegs bist, gib mir deine Last. Und du sagst, ja, Herr, ich habe das verstanden, ich möchte dir meine Last geben, aber du behältst sie. Ein Herrschaftswechsel. Wer ist dein Herr? Wenn die Schuld in deinem Leben weiter nach dir greift, mit denen haben wir immer alle was zu tun. Aber wenn ich sie nicht sofort losgebe, wenn ich sie nicht sofort in Jesu Hände lege, wenn ich sie nicht unters Kreuz lege, wird diese Schuld zu einer Macht in meinem Leben. Und sie bedrängt mich und sie hält mich. Und ich erlebe, wie ich nach und nach zerbröckel. Mein Leben, meine Hoffnung, meine Freude. Das will Jesus nicht. Jesus will Leben in Fülle. Der Predigtext ist heute in der Apostelgeschichte 9 und das ist eine ganz bekannte Geschichte und ich möchte sie nacherzählen und dann mit euch einen ganz wesentlichen Punkt herausarbeiten, nämlich das Thema Gebet. Also es geht um die Geschichte des Pharisäers, der mit Namen Saulus hieß. Und dieser Pharisäer mit Namen Saulus, der hatte ein Ziel, alle Christen gefangen zu nehmen, umbringen zu lassen und mit dieser neuen Bewegung, diese neu auf dem Weg seienden Leute, die Jesus in den Mund bekennen, die sagen, er ist auferstanden, die machen wir dingfest. Die müssen ausgerottet werden. Die darf es nicht geben. So ist er unterwegs mit so einer Herzenshaltung, ausgestattet mit Legitimation, mit Papieren. Und er ist unterwegs nach Damaskus und ist Feuer und Flamme und ist auf der Suche nach Menschen, die er gefangen nehmen lässt und die er nach Jerusalem dann deportieren lässt. Dieser Mann, ein Pharisäer von feinster Güte, ausgebildet in den alten Schriften, wissend, wirklich lehrbegabt, dieser Mann erlebt das Eingreifen Gottes, erlebt das Eingreifen Jesu. Das Eingreifen Jesu, dass Jesus in sein Leben kommt, dass Jesus ihm begegnet auf dem Weg. Und es ist so eine gewaltige Begegnung, dass er von seinem Reittier stürzt, dass er fragt, wer bist du, Herr? Und Jesus es selbst ist, der in dieser Stimme, in dem Licht zu ihm spricht und deutlich macht, warum verfolgst du mich? Ich möchte das mal hochhalten, diese Frage von Jesus, dass er tatsächlich formuliert, warum verfolgst du mich? Wisst ihr, das ist eigentlich eine Frage, die Jesus sehr, sehr vielen Menschen stellt auf dieser Welt. Da, wo Menschen umgebracht wird, da, wo den Kleinsten das Leben verwehrt wird, schon im Bauch. Da ruft Jesus, warum verfolgst du mich? Du tust es mir an. Da, wo jemand dem anderen das Leben nimmt, da ist Jesus mit betroffen. Als Bruder. Und dieser Saulus in seinem Wahn, in seiner Verrücktheit, und diese Verrücktheit gibt es jetzt auch in dieser Welt ganz neu, verrückte Despoten und Monarchen. Ihm kommt die Gnade zuteil, Jesus stellt sich ihm in den Weg. Mit Licht und Wort, in der Kraft des Allmächtigen. Und er wird blind. Und das ist gut. Ich sage es nochmal, er wird blind und das ist gut. Wir brauchen manchmal in unserem Leben eine totale Ausbremsung. Vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt. Eine totale Ausbremsung, wo du weißt, wir haben es in der letzten Bibelstunde auch besprochen, wo man merkt, diese Auszeit auch über Krankheit brauchte ich, um wieder neu wach zu werden, um zu verstehen, wer der Herr ist, wer mir wirklich der Wundertäter ist, der Heiland, der Erlöser. Und er erlebt eine Blindheit, die ihm hilft. Nicht jede Behinderung, nicht jedes das, was passiert in unserem Leben, ist von Gottes Seite schlecht gemeint, sondern Hilfe zum Leben. Und da kommen wir jetzt hin, ich lese ab Vers 10, in Damaskus lebte ein Jünger, nämlich ein Jünger Jesu namens Hananias. Ich habe ja beschrieben, was Jüngerschaft ausmacht. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Nehmt ihr wahr? Unfassbar. Der Mann ist echt Vorbild. Der ist da. Der merkt, Gott spricht mich an, Jesus spricht mich an. Und er merkt, jo, hier bin ich. Es ist wie, als ob du eine Stimme hörst von einer vertrauten Person, die du über alles liebst. Und sie ruft und sagt, ja, hier bin ich. Du freust dich förmlich. Ich habe schon darauf gewartet, dass du dich meldest. Hananias ist so ein Typ. Hananias ist so ein Typ, der rechnet damit, dass Jesus ihn gebrauchen will. Und so erlebt er diesen Tag und er erlebt dieses Reden in einer Vision Hananias und er sagt, ja, Herr, erwiderte Hananias. Und jetzt kommt eine totale super Anweisung. Nicht irgendwie diffus, nicht irgendwie nur so leicht beschreiben, sondern ganz konkret. Gottes Reden ist ganz konkret. Ganz konkret. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Saulus von Tarsus ist genau der Typ, von dem ich euch erzählt habe. Dieser Pharisäer, dieser Schlechter, der vom Reittier gefallen ist und blind jetzt nach Damaskus geführt wurde. Dieser Saulus aus Tarsus, er heißt Saulus aus Tarsus, weil Tarsus sein Geburtsort war. Dieser ist dort. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet. So ein kleiner Vers. Du musst Folgendes wissen. Als allererstes und zuallererst, er betet. Ich weiß, dass in den verschiedenen Religionsgemeinschaften Gebet einen Raum hat. Aber hier wird wohl unterschieden für mich in der Vorbereitung für diese Predigt. Gebet ist nicht gleich Gebet. Und ich habe mich gefragt, wo finde ich denn die Stelle, was es ausmacht, dass Gebet tatsächlich greift und in der unsichtbaren und sichtbaren Welt Auswirkungen hat. Und das finde ich in Johannes 16 von Jesus selbst. Johannes 16, und zwar da die Verse, die ich lesen möchte, einmal 23b, da sagt Jesus zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinen Namen um etwas bittet, wird er euch es geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich aber, das ist Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr im Frieden, meinen Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Das dokumentiert und ist das Fundament von dem Gebet, was hindurchträgt vor Gottes Thron. Im Namen Jesu. Wir bitten im Namen Jesu, dem Vater einzugreifen. Nicht in unserem Namen, nicht in unserer Autorität, sondern in seiner Autorität. Im Namen Jesu. Und Jesus macht es deutlich vor dem Gang ans Kreuz. Leute, das ist der Unterschied. Betet in meinem Namen zu dem Vater. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird erhören. Sieht dich. Sie nimmt deine gesamte Situation wahr. Das passiert bei diesem noch Saulus, der später Paulus dann heißt. Dieser Typ, der also blind ist, in Damaskus ist, da wird gesagt, er betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ganz konkret, geh in die Stadt, ich sage dir die Adresse, geh in das Haus und lege deine Hände auf diesen Saulus. Was für eine klare, eindeutige Botschaft. Die wünsche ich mir eigentlich jeden Tag. Ist nicht immer so. Aber was immer so ist, dass er redet und dein Herz bewegt und dass er dir Impulse schenkt, die in ein Telefonat führen, die vielleicht dich dazu führen, dass du einen Brief schreibst, die dich vielleicht dazu führen, dass du sagst, ich muss mich ins Auto setzen und die Person besuchen oder aufs Fahrrad oder auf den E-Bike, ja, was auch immer. Aber sie setzen in Bewegung in diesem Wahrnehmen, diese Person ist mir aufs Herz gelegt worden. Ich merke, dass ich sie gar nicht mehr ablegen kann, sondern immer wieder im Gebet schon vor Gott bringe, im Namen Jesu. Und ich merke, ich soll mich auf den Weg machen. Und das passiert jetzt hier. Der Hananias, der freut sich so, der freut sich, wenn ihr das weiterlest. Der Hananias ist voller Freude und sagt, oh, darauf habe ich gewartet. Dem Saulus, der die Leute reihenweise wegbringt und umbringen lässt. Das ist genau der, auf den habe ich, den möchte ich besuchen. Den möchte ich besuchen. Nein, er steht da nicht, sondern hier, wir sind wieder so beim Fundament bilden. Ja? Es ist ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Gefühlen. Er sagt, Herr, weißt du, wer der ist? Das ist ein Schlechter. Ich habe gehört, was der alles gemacht hat. Er schüttet sein Herz aus, er schüttet seine Angst aus. Und ich empfinde dieses Gebet mit Gott, dieses Gespräch mit Gott, Herr, das ist Gebet. Du musst mich ausstatten, sonst wird daraus nichts. Nachdem er das entgegnet hatte, kriegt er eine Antwort. Und die heißt, aber der Herr sagte, ab Vers 15, geh trotzdem zu ihm. Boom! Geh trotzdem zu ihm. Das kann nur einer machen, der wirklich leer beauftragt und befähigt ist. Der Coach aller Coaches, der Leiter aller Leiter, der Herr aller Herren. Wenn er es sagt, geh trotzdem hin. Ist ja eine kurze Antwort. Also es wird keine Gesprächsgruppe geöffnet und so, ja, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Und da, in 4 Wochen reden wir nochmal drüber, das muss jetzt wachsen. Ich merke, hey Hananias, das ist jetzt ein bisschen anstrengend für dich, ich überfordere dich wohl. Ja, also lass uns da nochmal drüber sprechen. Ich überlege mir das jetzt nochmal. Hat ja Zeit? Nein. Ganz schlicht. Aber der Herr sagte, geh trotzdem. Puck, Ausrufezeichen. Geh trotzdem. So schlicht. So einfach. Und Hananias, und davon, da bin ich wieder bei diesem Bild, Angst ist, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Das kommt mir da so, ich bin davon überzeugt, dass Hananias betend sich auf den Weg gemacht hat. Herr, nur in dir, Christus hält mich fest. Die ganzen Lieder, die wir auch kennen, Christus hält mich fest. Er ist der Herr, nur in seiner Kraft kann ich den Weg gehen. Ich kann mir das vorstellen, dass bis er in Damaskus da in dieser Straße war und dann kommt er in diese geraden Straße und dann hat er bestimmt nochmal gesagt, oh Herr, jetzt bin ich in dieser Straße. Ich habe verstanden, diese Straße gibt es. Es hätte ja sein können, dass es diese Straße gar nicht gibt. Ah, sie gibt es, weil der Herr es gesagt hat und weil er es findet. Und dann geht in das Zimmer. Und jetzt kommt das Wundersame. Geh trotzdem zu ihnen, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf der Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrte seine Kräfte zurück. Was wäre passiert, wenn Hananias diesen Dienst nicht getan hätte? So hineinkommen zu jemand, wo man Angst haben musste, dass er vielleicht die Hände gleich abschlägt. Nein, er tut diesen Dienst und macht deutlich, in welchem Auftrag er kommt. Das ist ganz entscheidend. Wenn du einen Besuch machst und sagst, du, ich bin Hannelore und ich habe so lange über dich nachgedacht und ich als Hannelore besuche dich jetzt und weil ich halt Hannelore bin und irgendwie habe ich dich auch lieb und deswegen sage ich dir, an Hannelore habe ich dir jetzt einige Ideen und einigen Rat, den ich dir gebe, das tut er nicht. Er sagt, Jesus, der Christus, der dir begegnet, ist auf dem Weg. Der hat mich geschickt. Ich komme nicht in meinem eigenen Namen. Der größte Fehler, den wir immer wieder machen. Gut gemeint und lieb gewollt. Aber im eigenen Namen unterwegs zu sein, mit der eigenen Vorstellung, mit dem eigenen Geschmack, mit der eigenen Agenda, ist nett. Weil das macht die Welt auch. Die Menschen ohne Gott lieben sich auch. Sind mit ihrer Agenda unterwegs. Und mit der Agenda des Feindes. Wir gehen aufgrund der Beauftragung, der Bevollmächtigung Jesu in die Welt. Das ist der große Unterschied und dann geschieht es. Dann geschieht es. Jesus tut es. Hananias stellt seine Hände zur Verfügung, aber Jesus tut es. Blindheit geht. Wenn das in unserem Leben passiert, dass unsere Blindheit vielleicht auch unsere fromme Blindheit genommen wird, das ist das Beste, was passieren kann. Wo ich mich verrannt habe. Wo ich vielleicht mit Bildern des kirchlich geprägt Seins in meinem Leben, was negativ war, was immer noch in mir, über mir ist und sozusagen mich bespaßt oder mir Schwierigkeiten bereitet, wenn seine Hände über mein Leben kommen, sagt, du bist frei. Die Prägung zu Hause, die Erziehung, alles, was dazu gehört, die Bilder. Wenn Jesus dir die Hände auflegt, dann bist du frei. Und das geschieht hier. Er wird sehend und er weiß, ich bin gerettet und ich möchte es festmachen. Wenn du um Rettung weißt, wenn du nach Rettung Sehnsucht hast, dann geh daran nicht vorbei. Jesus ruft dich auch heute. Jesus ruft dich und er bittet ganz schlicht, komm und folge mir nach. Alles andere zeige ich dir. Er lässt dich taufen auf das Bekenntnis seines Glaubens. Und sagt damit, ich schwöre ab, aller Dunkelheit, allen dämonischen Mächten und allen Verdrehtheiten. Ich schwöre ab, auch meiner eigenen Persönlichkeit so viel Raum zu geben, dass sie übermaß narzisstisch war. Ich schwöre ab, du machst alles neu. Und er nimmt was zu essen und hinzu an Kraft. Du und ich, wir dürfen zunehmen an Kraft, um versorgt zu sein, wenn wir denen begegnen, die auf den Straßen unterwegs sind. Sag du, ich kenne da jemand, den möchte ich dir vorstellen. Amen.